Ja, meine Lieben, das erste Mal, dass ich hier predige,
grüße euch ganz herzlich.
Und ich habe einen Text ausgesucht aus dem Johannesevangelium. Das ist so der Text, mit dem wir beginnen wollen. Und zwar Johannes 3, die Verse 32 bis 36. Und die möchte ich zuerst einmal lesen.
Kommt das so an? Ja.
Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte im Äon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel ist, ist über allen. Und er bezeugte, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Ja, ihr Lieben, soweit der Text. Fällt euch etwas auf dabei? Einen ähnlichen Text haben wir in der letzten Woche gehört, im Gottesdienst. Da war es Lukas 3, glaube ich, war es. Ja, ich glaube Lukas 3. Und ich habe jetzt einen Text ausgewählt, das hatte ich vorher schon, bevor wir letzte Woche den Text von Fritz gehört haben und die Predigt gehört haben. Und deswegen dachte ich, deswegen wollte ich die nicht nochmal ändern. Es geht ja in diesem Falle um Sanftmut und Demut. Und dazu möchte ich mal eine kurze Geschichte erzählen. Ihr kennt doch sicherlich Washington. Wenn ihr den Namen Washington hört, was fällt euch da ein? Wahrscheinlich George Washington oder George Washington. Eventuell auch die Hauptstadt in den USA oder auch dieser kleine Bundesstaat ganz im Nordwesten der USA am Pazifischen Ozean. Nein, aber hier handelt es sich um einen Mann, der hieß Booker Washington. Dazwischen noch ein T, ich weiß gar nicht genau, was das T jetzt heißt. Ziemlich komplizierter Name. Und dieser Booker Washington, der war Präsident des Tuskegee-Instituts in Alabama, USA. Das war ein Bildungsinstitut für Schwarze Ende des 19. Jahrhunderts. Alabama, müsst ihr dann denken, das liegt ganz im Süden, also etwas oberhalb, hätte ich jetzt fast gesagt, ein Geograf würde sagen, nicht oberhalb, sondern nördlich von Florida, gehörte also zu den Südstaaten. Und in den Südstaaten hat es ja damals noch eine, und das, die Nachwirkungen waren immer noch da, auch Ende des 19. Jahrhunderts, hat es ja so diese, ja, man hat die Schwarzen auf die Schwarzen herabgesehen, als zweite Klasse, nicht? Die waren nicht viel wert und so weiter. Und dieser Booker Washington, der war in ganz armen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater war Weißer, seine Mutter war schwarze Sklavin. Aber er hatte sich hochgearbeitet und hatte den Auftrag bekommen, ein Institut in Tuskegee zu gründen, wo Schwarze und Indianer unterrichtet werden sollten. Eines Tages ging er durch diese Ortschaft durch. Er war ein großer, stattlicher Mann, richtig, also kräftiger Mann, junger Mann. Er ging durch die Stadt und im Hof ein großer Hof war das, einer reichen Familie, sehr reichen Familie, Da ist die Besitzerin und die schreit, hey, komm mal hier, hack mir das Holz. Das war so die Art, mit denen die Schwarzen, die damals ja so ganz negativ auch noch Nigger genannt wurden, wie mit denen umgegangen und wie die angesprochen wurden. Wie würde ich darauf reagieren? Überlegt mal gerade, ich mache mal eine kurze Pause. Und wisst ihr, wie der Washington darauf reagiert hat? Der hat sein Jackett ausgezogen, ich mache das hier jetzt nicht. Der hat sich die Ärmel aufgekrempelt, ist freudestrahlend in den Hof gegangen, hat sich die Axt genommen, hat das Holz zerkleinert, hat das Holz auch noch in den Hof getragen, hat seine Jacke wieder angezogen und ist weggegangen. Die Frau hatte ihn ja nicht erkannt, die Herrin. Aber das Dienstmädchen hatte ihn erkannt, ist zu ihrer Herrin gegangen und hat gesagt, wissen Sie, wer das war? Das war der Buker. Die weiße Frau kriegte einen großen Schrecken. Das war ihr sehr peinlich. Sie ging hin zu dem Buker, entschuldigte sich bei ihm und der sagte, das ist vollkommen in Ordnung. Ich tue meinen Freunden gern einen Gefallen. Die weiße Frau hatte eine Lektion gelernt. Und sie hat sie nicht nur gelernt, sie hat sie auch beherzigt. Sie wurde eine der stärksten Finanziererin dieses Instituts. Ja, liebe Geschwister, warum erzähle ich diese Geschichte? In Philipper 2, Vers 5 lesen wir, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Oder anders ausgedrückt auch, die Gesinnung Jesu Christi soll uns prägen. Dabei geht es auch um die Frucht des Geistes. Wir kennen ja aus Galater 5, da werden ja so die Früchte des Geistes genannt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ich habe sie dort mal so aufgezählt. Und in meiner Predigt, da soll es jetzt gehen um die Frucht der Sanftmut, in Verbindung mit der Demut. Darum geht es jetzt in dem, was ich so mitteilen wollte. Dieser Booker Washington ist mir so ein Beispiel für eine sanftmütige Gesinnung. In der Bibel gibt es ja eine Reihe von Menschen, von denen wir sagen könnten, sie waren sanftmütig. Ich will sie gar nicht jetzt aufzählen, nur einen, nämlich Johannes den Täufer. Ich habe mal gelesen, er war einer der sanftmütigsten Menschen in der Bibel. Wenn wir jetzt eben den Text gelesen haben, von ihm gehört haben, ich komme noch auf den Text später zurück, da kann man sich ja fragen, was hat eigentlich dieser Johannes mit Sanftmut zu tun? Stellen wir uns einen sanftmütigen Menschen so vor, so wie er den Menschen knallhart ihre Sünden vorhielt, wie er sie Schlangenbrut oder Otterngezücht in anderer Übersetzung genannt hat. Und als ich das so gelesen habe zuerst, habe ich das auch so gedacht und habe gestutzt und gestaunt. Dieser Johannes, ein sanftmütiger Mensch, und denkt an die Predigt vor einer Woche, nicht? Axt an die Wurzel des Baumes gelegt, nicht? Otterngezücht und alles so dieses, ist das ein Zeichen für Sanftmut? Aber um das, ich sag mal, zu verstehen auch, dann müssen wir den Begriff Sanftmut uns etwas genauer ansehen. Und ich möchte das versuchen, aus zwei Gesichtsweisen zu tun. Einmal aus Sicht der Welt und einmal aus Sicht der Bibel. Und zuerst einmal die Sanftmut aus weltlicher Sicht. Unter Sanftmut und Demut, da haben wir eigentlich so ein ganz, ich habe das Gefühl, es ist gar nicht, also von der Welt her gesehen, gar nicht so erstrebenswert. Unter Sanftmut und Weichheit, so im negativen Sinn, verstehen wir da Kraftlosigkeit, Rückgratlosigkeit, mangelndes Durchsetzungsvermögen, ja, Weichheit, wie ich eben schon sagte. Und wenn mich jemand im Straßenverkehr mal so anbrüllt oder mir den Stinkefinger zeigt oder so etwas Ähnliches, weil ich mich aus seiner Sicht vielleicht auch wirklich verkehrt verhalten habe, so würde ich doch am liebsten zurückbrüllen oder ihm auch wenigstens einen Vogel zeigen oder irgendetwas. Wisst ihr was? Vor ein, zwei Tagen ist mir das ein bisschen passiert. Wir waren unterwegs, fuhren nach Igelheim, da überholte einer mit hoher Geschwindigkeit. Ich glaube, ich habe sogar so ein bisschen so gemacht. Hinterher dachte ich, darf das wahr sein, wie du dich verhalten hast? Hanno, stimmt's? Hanno kann es bezeugen, es war wirklich so. Und ich habe da selbst über mich so einen kleinen Schrecken gekriegt. Und solche Gefühle, die kommen ganz schnell hoch. Und oft ist es ja so, dass uns nur der Verstand daran hindert, dass wir diesen Gefühlen freien Lauf lassen und dass wir ja, uns so verhalten, wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Als ich diese Reaktion von dem Washington, von dem Booker Washington gelesen habe, von diesem wunderbaren Schwarzen, da habe ich mich erst darüber gefreut. Toll, wie der sich verhalten hat. Und plötzlich kam mir dann auch schlagartig so diese Frage hoch, Mensch, wie hättest du in diesem Falle darauf reagiert? Ihr wisst, ich war ja Lehrer an einer Schule, an einer Förderschule und Leiter dieser Förderschule eine Zeit lang. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie hättest du reagiert, wenn da jetzt ein Schüler auf dem Schulhof gewesen wäre und ich hätte zu ihm gesagt, du heb doch mal bitte das Papier da auf oder den Becher oder was da gerade liegt und wirf's in den Papierkorb. Und der hätte zu mir gesagt, vielleicht so ein 14, 15, 16-Jähriger, du Alter, mach das doch selber, heb das doch selber auf. Ist mir nie passiert, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe mir das mal so vorgestellt. Wie hätte ich dann wohl reagiert? Ich glaube, ich habe da so zwei Situationen. Ich glaube, vor meiner Bekehrung, ich glaube, da hätte ich so richtig auf den Putz gehauen und hätte den so richtig zur Schnecke gemacht. Nach meiner Bekehrung hätte ich vielleicht anders reagiert, hätte ihn aber doch zu mir geholt und hätte ein wirklich ernstes Wort mit ihm gesprochen. Ich weiß nicht, wenn Lehrer unter euch sind, können sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, nicht, wie das so, was da passieren könnte. Ja, es ist ja wirklich so, die Scharfsinnigen, diejenigen, die für ihr Recht kämpfen, die sich nicht übervorteilen und auslutzen lassen, die nicht auf den Mund gefallen sind, das sind diejenigen, die heute etwas zählen. Das sind heute oft in der Welt die Vorbilder. Starke Personen sind heute oft Vorbilder, die nicht nur ihren eigenen Willen durchsetzen, sondern auch andere dazu bringen wollen, diesen Willen zu tun und dem zu folgen. Aber kommen wir jetzt mal dazu, wie sieht die Sanftmut denn aus, wenn wir uns das biblisch ansehen? Wie sieht das biblische Verständnis von Sanftmut aus? Jesus sagt in seiner Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 5, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sanftmut, so wie die Bibel sie versteht und so wie Jesus sie verkündigt hat, ist keine menschliche Grundveranlagung. Als Menschen sieht das bei uns erstmal etwas anders aus. Sie kann auch nicht so einfach erlernt werden, wie man zum Beispiel eine Sprache erlernen kann, einen Beruf oder irgendwie eine Tätigkeit. Sanftmut aus biblischer Sicht ist eine Frucht des Geistes. Nur der Geist Gottes, der kann uns letztlich diese Geistesfrucht, die Sanftmut, schenken. Und die Sanftmut, die zeigt sich auch in doppelter Weise. Einmal gegenüber Gott äußert sie sich in völligem Vertrauen und in völliger Unterordnung. Wir lassen uns vom Willen Gottes lenken und leiten. Jesus selbst sagt, manchmal bin ich so ein bisschen mit der... Ah ja, richtig. Jesus, ja genau, Entschuldigung, ihr müsst mir manchmal ein bisschen helfen, wenn das mit der Folie nicht so klappt bei mir. Jesus Christus selbst sagt, ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Gegenüber den Menschen äußert sich die Sanftmut in Freundlichkeit, in Rücksichtnahme, in Höflichkeit, die aus dem Herzen kommt. so wie wir es eben gehört haben bei dem Booker Washington. Sanftmut ist also eine Haltung gegenüber Gott, die sich in der Freundlichkeit und der Liebe zu Menschen zeigt, eine Haltung, die nicht zuerst den eigenen Vorteil sucht, sondern die Anliegen Gottes verwirklichen möchte. Sanftmut ist kontrollierte Kraft, ich habe das mal irgendwo gelesen, von Gott kontrollierte Kraft. Als Jesus sagte, selig sind die Sanftmütigen, da meinte er nicht, selig sind die Kleinmütigen, die Furchtsamen, die Wankelmütigen. Das meinte Jesus nicht. Sanftmut aus biblischer Sicht ist nicht das Merkmal von Schwäche, das Merkmal von Schwächlingen. Mary Ainsworth, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, ich weiß nicht genau, eine amerikanische Entwicklungspsychologin, die hat das auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, wer nicht zurückschlägt, nur weil der Mann, der ihn geschlagen hat, einen Kopf größer ist als er selbst, ist nicht sanftmütig. Der ist ein Feigling. Nochmal, wer nicht zurückschlägt, nur weil der Mann, der ihn geschlagen hat, einen Kopf größer ist als er selbst, ist nicht sanftmütig. Der ist ein Schwächling. Sanftmut ist kontrollierte Kraft, von Gott kontrollierte Kraft. Sanftmut bedeutet auch Geduld und Langmut, besonders wenn wir Unrecht erleiden. Bei Petrus lesen wir, ja, das ist richtig. Bei Petrus lesen wir im zweiten Kapitel, im 1. Petrus 2, dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber anheim, er stellte es dem anheim, der gerecht richtet. Weiter sagt Petrus, dass es nichts bedeutet, wenn wir um unserer Vergehen willen bestraft werden oder beschuldigt werden oder leiden müssen. Wenn wir aber Gutes tun und dafür leiden und es geduldig ertragen, das ist aus Sicht Gottes lobenswert. Das ist Sanftmut. Ja, wir kommen jetzt zu einem weiteren Punkt. Der Sanftmut konzentriert sich in der Person Jesu, denn Jesu ist die Sanftmut. In Matthäus 11, Vers 29, da lesen wir, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Mit diesem Satz ruft uns Jesus zu einem Leben in Demut auf. Der Begriff Demut wird nicht als Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22 direkt genannt, aber ist eigentlich von der Sanftmut gar nicht zu trennen, wie wir eben schon gehört haben. Demut, Sanftmut gehören ganz eng zusammen. Besonders im Johannesevangelium lesen wir über die enge Beziehung von Jesus zu seinem Vater. Jesus selbst spricht über seine ganz enge Beziehung zu Gott, wie er Gottes Willen erfüllt und nicht seinen eigenen. Jesus hat immer wieder betont, ich bin abhängig von meinem Vater. Er hat nie gesagt, ich bin derjenige, ich bin der Kräftige und so weiter. Und da haben wir einige Beispiele. Ich nenne sie mal, ich glaube, die habe ich jetzt nicht auf Folie. Da lesen wir einmal, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Oder Johannes 6, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Oder ein weiterer aus Johannes 7, Vers 28. Nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat. Oder Johannes 8, 28. Dass ich nichts von mir selber tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat. Er hat also nichts von sich selbst getan, hat sich immer wieder auf seinen Vater berufen. Oder ich suche nicht meine Ehre, es ist aber einer, der sie sucht und er richtet, also der Vater. Oder Johannes 14, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Jesus war das wirklich so ein Zeichen von Demut, was Jesus immer wieder gezeigt hat. Er hat sich immer wieder auf seinen Vater berufen. Und diese Beispiele aus der Schrift, die ließen sich noch fortsetzen. Es wird deutlich, wie Jesus bereit war, selbst nicht zu sein, damit Gott alles in ihm werden konnte. Er hat nicht seinen eigenen Willen getan, er hat immer wieder den Willen seines Vaters getan und dort die ganze Kraft, seine ganze Kraft hineingelegt. Ich bin nichts, hat er gesagt. Der Vater ist alles. Das war die Grundhaltung Jesu und so konnte er auch zu Philippus sagen, ihr kennt den Vers aus Johannes 14, als Philippus ihn fragte, ja, zeig uns doch mal den Vater. Wer ist denn, wie ist das denn mit dem Vater? Und da hat Jesus gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Jesus Christus können wir Gott erkennen. Sanftmut und Selbstverwirklichung, die schließen sich aus. Das ist noch nicht so ganz, mal gucken. Selbstverwirklichung, das ist ein Begriff, der heute so das ganze gesellschaftliche Leben prägt. Der moderne Mensch glaubt und hofft, dass er Freude, Frieden, Zufriedenheit, Glück und andere erstrebenswerte Dinge durch Selbstverwirklichung erreichen kann. Es gibt Kurse und Seminare, in denen die Menschen so dieses Handwerkszeug dazu erlernen sollen, für mehr Selbstverwirklichung. Doch dabei steht der Mensch immer im Mittelpunkt. Und dabei könnte man wohl sagen, ist der Egoismus vorprogrammiert. Wenn ich selbst mich immer in den Mittelpunkt stelle, das ist letztlich Egoismus. Und wo wir uns auch umschauen, die Unzufriedenheit, sehen wir immer wieder, wird immer größer. Wer hat das schon als erstes erfahren, diese Unzufriedenheit? Gehen wir mal ganz sanft an den Anfang. Mose 1, Adam und Eva. Die waren unzufrieden. Eva war unzufrieden. Sie wollte gerne so sein, wollte mehr sein. Und sie wollte unabhängig von Gott sein. Und modern ausgesprochen, man könnte, heute würde man vielleicht sagen, Eva wollte sich selbst verwirklichen. Das ist zwar so in der Bibel nicht zu lesen, aber im heutigen Begriff so. Sie wollte unabhängig sein, sie wollte sich verwirklichen. Sie wollte sich in den Mittelpunkt stellen. Jesus Christus hat das nie versucht, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Er hat immer seinen Vater verherrlicht, hat sich immer von ihm abhängig gewusst und von ihm abhängig gemacht. Paulus hat das sehr klar ausgedrückt, was es heißt, nicht aus uns heraus oder aus sich selbst heraus für unsere Ehre oder Paulus aus Paulus Sicht für seine Ehre zu leben. Er hat einmal gesagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Jesus Christus lebt in mir. Oder das Leben ist für mich Christus. Dadurch, dass Paulus nicht sich und seine eigene Kraft in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern Jesus Christus, hat er wirkliche Kraft erhalten. So konnte er auch diese schweren Konflikte durchstehen, wie wir zum Beispiel auch im zweiten Korintherbrief nachlesen können. Und unser Vorbild für Sanftmut ist Jesus Christus. Was bedeutet das nun, von Jesus Christus zu lernen, ihn als Vorbild zu haben? Ich habe es mal so versucht, da so ein bisschen so in kurzen Sätzen zu fassen. Was bedeutet das? Nämlich sich selbst Gott auszuliefern, so wie Jesus sich Gott ausgeliefert hat. Gott zu vertrauen, wie Jesus Gott vertraut hat. Von Gott abhängig zu sein, so wie Jesus von Gott abhängig war. Nicht die eigene Kraft zu beweisen, sondern Gott die Konsequenz zu überlassen. Wir werden das nie so erreichen wie Jesus. Aber wir sollten immer wieder versuchen, ja ein ganz kleines Stückchen Jesus Christus da näher zu kommen. Jesus Christus zeigt uns ein Leben in täglicher Abhängigkeit von Gott. In seinem ganzen irdischen Leben erkennen wir immer wieder seine Sanftmut und Demut. in seiner Geburt unter ganz ärmlichen Verhältnissen, in einem Stall, in einer Krippe geboren, in seiner Unterordnung unter seine irdischen Eltern, über die ersten 30 Jahre in seinem irdischen Leben erfahren wir ja kaum von ihm. Einmal den Besuch im Tempel, die Beschneidung, aber sonst ist kaum von ihm was gesagt. Er hat sich seinen Eltern total untergeordnet. Er hat, man nimmt es an, zu Hause seinem Vater geholfen, der war ja Zimmermann, deswegen hieß er auch immer der Zimmermannssohn oder der Zimmermann. Er hat ganz zurückgezogen gelebt in diesen ersten 30 Jahren in seinem irdischen Leben. In seinem Dienst für Arme, für Verachtete und letztlich hin bis zu seinem Tod am Kreuz. Hier können wir viel von Jesus lernen. Und Jesus nennt selbst den Grund, warum wir von ihm lernen sollen. In Matthäus 11, Vers 29, da sagt er, und jetzt kommt das wieder, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, können wir, ich sag mal so in Anführungsstrichen, als ganz normale Menschen, als Mitglieder hier in unserer Gemeinde, hier in Speyer, diesen hohen Ansprüchen überhaupt gerecht werden? Ist dieses Vorbild von Jesus Christus nicht viel zu hoch für uns? Ist es nicht unerreichbar? Können wir diese Sanftmut überhaupt leben? Bestimmt nicht aus eigener Kraft. Doch wir befinden uns da in sehr guter Gesellschaft mit den Jüngern. Erinnern wir uns daran, als sie sich zum Beispiel schritten, wer der Größte unter ihnen ist. Als Johannes und Jakobus sprachen, Herr, wenn du willst, dann lass Feuer regnen hier oder wir lassen Feuer regnen über diese Stadt, als sie Probleme dort bekamen. Oder als Petrus das Schwert zog und dem Malchus das Ohr abschlug, war schon eine Sache. Wenn der Malchus den Kopf ein bisschen anders gehalten hätte, wäre das Schwert vielleicht in seinen Schädel gegangen. Ich weiß es nicht. Da ist nichts von Sanftmut zu spüren. Das sind einige Beispiele dafür, wenige Beispiele, ja, dass die Jünger eigentlich nicht als sanftmütig zu bezeichnen sind, sondern dass sie bestrebt waren, Macht, Kraft, gute Positionen zu erhalten. Als die Mutter, ich glaube, von Johannes war, sagte, nicht, Herr, gib doch, dass meine Söhne an deiner Seite sitzen später, wenn sie in deinem Reich sind. Und Jesus hat da ganz klar gesagt, liebe Frau, so nicht. Sanftmut ist uns nicht in die Wiege gelegt. Sanftmut können wir nicht erlernen oder trainieren. Erst als der Heilige Geist über die Jünger gekommen ist, veränderte sich ihr Leben. Nur die Frucht des Geistes kann solch eine Veränderung bewirken. Und ein letztes, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Lesen wir bei Johannes dem Täufer. Zu Beginn meiner Predigt sagte ich, dass Johannes der Täufer einer der sanftmütigsten Menschen in der Bibel ist. Wir haben vorher in der Lesung gehört, dass sich die Jünger des Johannes bei ihm beschwerten, dass ein gewisser Jesus am Jordan tauft und vor, das Schlimmste ja, dass die Menschen alle dahin laufen und nicht mehr zu Johannes. Johannes wird nicht verärgert, er war nicht verärgert, er hat nicht verärgert reagiert. Er war nicht zornig, weil ein anderer ihm den Rang abgelaufen hat und mehr Menschen zu dem anderen, zu Jesus Christus, kamen. Johannes sagt in 3, Vers 27 bis 30, Johannes 3, 27 bis 30, ein Mensch kann nichts geben, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr seid selbst meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, der freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das war der Johannes, diese andere Seite, der nicht zornig ist, sondern der wirklich demütig ist, der vollkommen anerkannt hat, ich bin vor Jesus Christus hergesandt, ich bin nicht der Bräutigam, sondern ich bin nur ja, so ein Begleiter. Ich finde, es ist wunderbar zu hören, in welcher Demut und Sanftmut Johannes hier zurücktritt, wie er Jesus Christus in den Mittelpunkt stellt und ihm die große Ehre gibt. Schon vor seiner ersten Begegnung hat er erkannt, und nicht nur erkannt, sondern auch bekannt, ich bin nicht wert, dass ich ihm die Schuhriemen löse oder knüpfe. Das heißt, sich bücke und ihm die Schuhriemen zu machen. Noch nicht dazu bin ich eigentlich befähigt und das bin ich noch nicht mal so wert. Und dass Jesus dann am kommenden Tag auf ihm zugeht, da erkennt er ihn sofort. Und er spricht dann mit Jesaja, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Der Geist Gottes hatte Johannes diese Erkenntnis geschenkt. Johannes war kein Feigling, kein Kleinmütiger, sondern ein Demütiger. Das ist ein großer Unterschied, merkt er, kleinmütig und demütig, nicht? Ein ganz großer Unterschied. Er war ein Demütiger, ein sanftmütiger Mensch und dabei doch eine mächtige Persönlichkeit. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet, dass noch viele Jahre später Menschen zitterten, wenn sein Name erwähnt wurde. Und Jesus sagte über ihn, dass es keinen Größeren gibt, der von einer Frau geboren wurde. Doch als er Christus sah, da sprach er nicht über seine eigenen Erfolge, sondern er schickte seine Jünger zu Jesus mit den Worten, er muss wachsen, aber ich muss abnehmen. Und das Gleiche erleben wir auch bei dem Apostel Paulus. Das ist ein gutes Beispiel auch für Demut und Sanftmut. Auch er stellte Jesus Christus in den Mittelpunkt seines Lebens. Er strebte nicht nach Rang und Position, obwohl er ein hochgelehrter Mann war. Zu Beginn seines Christseins sagte er von sich, dass er der geringste aller Apostel sei. Später sah er sich geringer als der geringste aller Heiligen. Danke. Und gegen Ende seines Lebens nannte er sich den Ersten unter den Sündern. Ihr Lieben, das war keine falsche Bescheidenheit, sondern so liebte Paulus auch. Dabei war er, wie Johannes der Täufer, eine machtvolle Persönlichkeit, der auch gegen die Machthaber nicht kuschte. Wir kennen dieses eine Beispiel, wo die Leute ihn dann aus der Stadt heraus, als es erfuhr, wer er war, wollten, sagten sie, nun geh ganz still raus. Und da sagt Johannes, so nicht. Bitte, führt ihr mich heraus. Er hat da nicht gekuscht, sondern er hat wirklich sich auch da, wo es gut war, wo es richtig war, hat er auch sich durchgesetzt. Er war eine machtvolle Persönlichkeit, auch gegen die Machthaber. Ja, Demut, die Mutter der Sanftmut. Ich habe schon eben erwähnt, dass Demut und Sanftmut ganz eng zusammengehören, dass man sie eigentlich voneinander nicht trennen kann. Und ich habe auch Jesus zitiert, als er in Matthäus 11, 29 sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich glaube, das konnte nur Jesus Christus sagen. Ich würde mich nicht trauen, solch einen Satz selbst zu sagen. Und ich habe das mal irgendwo gelesen, Gregor von Nyssa, das war ein Bischof, der hat so 340 bis 350, 360 vor Christus, nach Christus gelebt, der nannte die Demut die Mutter der Sanftmut. Ich habe so eine Definition gelesen von Demut, die möchte ich nur verkürzt wiedergeben. Auf keinen Fall hat sie sklavische Unterwürfigkeit zur Folge. Sie ist vielmehr die gewohnheitsmäßige Gemütsverfassung der Kinder Gottes, die nicht nur empfinden, dass sie alle ihre natürlichen Gaben von Gott haben, Gott zu verdanken haben, sondern dass sie selbst Objekte der unverdienten, erlösenden Liebe Gottes sind. Der demütige Sinn steht somit am Anfang aller guten Eigenschaften und Tugenden. Es kann keine echte Liebe ohne Demut geben. Paulus belegt das ja so wunderbar in seinem hohen Lied der Liebe. Die Liebe ist langmütig, freundlich, die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwille, sie bläht nicht auf. Sie bläht nicht auf. Da könnten wir auch sagen, sie ist demütig. Demütig und sanftmütig zu sein bedeutet, dass wir nicht unsere eigene Ehre suchen, sondern die Ehre und die Herrlichkeit Gottes suchen. Und dass wir sie auch ernst nehmen. Demütig und sanftmütig zu sein, bedeutet, dass wir die Gaben und Fertigkeiten, die Gott uns gegeben hat, bereit sind zu erkennen, sie auch anzunehmen und, was wichtig ist, sie auch einzusetzen. Gebraucht eure Gaben, sagt Paulus. Wir wollen nicht unsere Zeit damit verbringen, andere um deren Gaben zu beneiden, während wir uns dagegen sträuben, unsere eigenen Gaben, die Gott uns geschenkt hat, einzusetzen. Wir sind ein Glied am Leibe Jesu Christi, als Einzelne, als Gemeinde. Und Jesus erwartet, dass wir unsere Gaben ihm zur Ehre einsetzen, auch und gerade in der Gemeinde. Amen.